Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 23. Juni.
Unsere Namen sind Klaus Fellershoff
und Markus Diemeyer. Wir geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Guten Morgen, Klaus. Was ist dir aufgefallen in der letzten Woche?
Ja, war doch ziemlich viel los. Natürlich durch die Zentralbanken auch, aber auch durch die Statistiken, die veröffentlicht worden sind. USA ist aufgefallen durch wirklich eine ganze Reihe schwacher Zahlen. Also Detailhandelsumsatz im Mai ist um 0,9% gefallen. Die Industrieproduktion, das ist also im Monatsvergleich, Industrieproduktionszahlen um 0,2. Die Stimmung in der Immobilienindustrie ist deutlich gesunken. Baubewilligungen sind um 2% zurückgegangen und Neubaubeginne um 9% gefallen. Das sind schon größere Zahlen, aber die Zahlenreihe ist relativ volatil. Das hängt immer nur mit den Arbeitstagen zusammen. Das wird nicht bereinigt. Aber trotzdem, die Generaltendenz ist weiter nach unten. Und über all dem steht natürlich aus Sicht der Notenbank die Gefahr, dass die ja bestehenden Zölle, der Basiszoll von 10% und die Extrazölle in verschiedenen Produktbereichen, sicher auf China, dass die jetzt dann demnächst anfangen, die Inflationsrate nach oben zu treiben. Deswegen hat die am Mittwoch dann nichts gemacht und die Zinsen unverändert gelassen. Die Japaner haben auch ihre Zinsen nicht verändert. Das ist bemerkenswert gewesen, weil dort die Inflation nochmal gestiegen ist, wenn man auf die Kerninflationsrate schaut, nämlich von 3,5 auf 3,7%. Die Kerninflationsrate, die nochmal abgespeckter und noch mehr und dichter am Trend liegen soll, ist von 3,0 auf 3,3 gestiegen. Der kurzfristige Realzins ist jetzt wirklich bei -3%. Das muss man sich vorstellen. Also ist wirklich gute Nachtsparer. Da verliert man dann jedes Quartal in 0,75% seiner Kaufkraft auf dem über Jahre mühsam ersparten Zyks. Also das kann eigentlich nicht gut gehen. Ich weiß nicht, was die rauchen, träumen, denken. Auf der anderen Seite ist vielleicht, wenn sie die Zinsen anheben, das Finanzsystem am Ende. Also Japan ist wirklich der große Risikofall in der Weltwirtschaft. Großbritannien senkt auch nicht. Dort ist die Kerninflation für einmal ein bisschen gefallen, liegt aber immer noch auf 3,5%. Das ist also auch weit weg von 2% als oberster Grenze. Und dort waren die Detailhandelszahlen waren richtig schwach. Also keine guten Nachrichten aus Großbritannien. China hat die Zinsen noch nicht gesenkt. Also sie haben alle fleißig nochmal getagt vor den Sommerferien. Obwohl es dort gab, ist interessant, etwas bessere Zahlen. Muss man vielleicht nicht überinterpretieren, aber zum Beispiel im Detailhandel ist das Wachstum doch deutlich von knapp über 5 auf über 6% angestiegen. Immerhin mal etwas Positives. Und dann kam es natürlich auch noch die Schweizer Nationalbank. Die senkt dann schon die Zinsen. Und das versteht nun wirklich kein denkender Mensch mehr. Die machen sich irgendwie offenbar große Sorgen, die man anhand der Zahlen höchstens erahnen kann, aber nicht erkennen. Das Wachstum ist ja noch gut. Wir haben immer noch wirklich Vollbeschäftigung. Wir haben Preisstabilität. Und da muss man sich schon fragen, warum die Zinssätze ändert. Wir sind jetzt bei Null. Den Wechselkurs hat das übrigens in erster Linie nicht geschwächt, sondern gestärkt. Also entgegen der dümmlichen Theorie, dass die Zinsdifferenz irgendwas ausmachen würde, ist es genau in die andere Richtung gegangen. Und der Dollar war ja eigentlich nur das Problem. Der Euro ist seit Jahresanfang seitwärts gelaufen. Wegen dem müsste man ja sowieso nichts machen. Und dass die SNB jetzt den Dollar bewegt. Also bei allem Stolz auf unsere Nationalbank und mit allem Selbstbewusstsein, das wir zurecht haben dürfen, ganz so weit ist es dann doch noch nicht auf der Welt. Also what the fuck, was machen die da eigentlich?
Ja, das ist eine geballte Ladung, nicht nur zu der SNB, sondern auch zu den anderen Notenbanken. Auch so ein Unsicherheitsherd neben vielen anderen. Wenn wir wahrscheinlich einmal darauf zurück, gehen wir noch schnell auf die Unternehmen ein, da gibt es nicht furchtbar viel. Am Dienstag ist mir da aufgefallen, TX Group, das ist das Unternehmen, das Medienunternehmen, unter anderem der Tagi rausgibt, hat auf Ende Jahres 20 Minuten eingestellt, die Zeitung. Beschäftigt jetzt wahrscheinlich nicht die ganze Wirtschaft, aber
das ist ein Meilenstein für jeden Pendler, oder?
Ja, eben, das ist eben der Punkt, oder? Vielleicht muss man noch sagen, 80 Leute verlieren dort den Job. Und was du eben ansprichst, oder? März 2003 ist das eine riesige Geschichte gewesen, wie auch nur schon die Übernahme. Damals hat, Tamedia hat das Unternehmen damals noch geheißen, weil es jetzt noch eine Tochter ist, unter der Leitung vom CEO Martin Kall, eine ganze Redaktion aufgebaut. mit dem Namen Express hätte das sollen sein, nur zum Druck machen auf Schibsted, wo damals 20 Minuten besessen hat, um dass die das verkaufen. Ich kann mich eben sehr gut erinnern, ich bin damals an der Eröffnungsparty von dieser neuen Zeitung eingeladen gewesen und Schibsted hat im allerletzten Moment dann aufgegeben und hat dann die 20 Minuten, das Blatt, damals wirklich noch Zeitung, Atamedia verkauft. Die, wie du sagst, die Händler, das war eine ganz grosse Sache damals, alle wollten drin sein. Und ich finde das eben nicht nur natürlich tragisch für die 80, aber es zeigt halt mehr für mich. Ich glaube, es ist typisch für die ganze Entwicklung von der Medienbranche. Und da bin ich natürlich nicht nur ein Beobachter, da bin ich ein Teilnehmer davon oder Opfer, oder wie man das sagen will. Also da haben wir einen unglaublichen Wandel und das zeigt sich da drin. Vom damaligen Superstar jetzt total weg. Also gut, das online gibt es ja noch, aber eben die gedruckte Pendlerzeitung gibt es nicht mehr und das finde ich spannend. Gut, gehen wir aber weiter. Ein anderes, wahrscheinlich wichtigeres Unternehmen für die ganze Schweizer Wirtschaft, Nestlé, hat auch etwas angekündigt letzte Woche, nämlich der Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke. Der wird aufhören, neu wird er ersetzt durch Pablo Isla. Für mich ist es auch noch ein bisschen spannend gewesen. Wir haben gerade, glaube vor wenigen Wochen zusammen mit meiner Kollegin, der Nestlé-Expertin Seraina Gross, haben wir ein Interview gemacht mit dem Herrn Bulcke und hat er natürlich überhaupt keinen Hinweis darauf gegeben, dass er dort wird aufhören. Der Isla kommt von Inditex. Das ist ein Textilunternehmen, mehr bekannt für seine Marken, wie zum Beispiel Zara oder Massimo Dutti. Aus Spanien. Er ist selber auch ein Spanier. Ist 61. Ist seit 2018 im Nestlé-Verwaltungsrat bereits. Bei Inditex ist er extrem erfolgreich gewesen. Die Aktie von Inditex hat sich versechsfacht in seiner Zeit dort. Die grosse Frage ist aber, wie passt er überhaupt zu Nestlé? Weil auch in diesem Interview ist immer wieder klar geworden, wir wollen Hausgewächs, wir sind nicht wirklich glücklich mit den Sättigen von aussen, was man natürlich insbesondere direkt manchmal und indirekt immer wieder zum Mark Schneider gehört, der ja auch nicht aus Nestlé kam und jetzt lange Zeit CEO war. Und jetzt kommt da wieder einer von aussen. Von Nestlé hört man dann, ja, aber der ist ja schon lange Verwaltungsrat und es ist ja auch irgendwo ein Verkaufsgeschäft. Sind wir gespannt, wie sich das dort entwickelt. Dann international ist mir nur etwas aufgefallen, nämlich aus der Welt von der künstlichen Intelligenz. Gigamonie, oder wie man dem will sagen. Der OpenAI-Chef Sam Altman hat Mark Zuckerberg von Meta vorgeworfen. Entwickler mit 100 Millionen Dollar Boni, gerade schon von Anfang an abzuwerben. Da haben wir auch noch andere Hinweise drauf, wie dort irgendwie Zahlen einfach durchs Dach gehen in dem Wettbewerb. Der erste, der beste zu sein in dem Bereich. Schauen wir auf die Börse, angesichts von der weiteren Verschlechterung vom geopolitischen Umfeld, noch bevor schon vor dem Wochenende, mit dem Wochenende ist es ja noch ein bisschen krasser geworden, seit die Amerikaner auch noch eingegriffen haben in Iran, haben sich eigentlich die Börse relativ verhalten entwickelt, also nicht einen totalen katastrophalen Absturz. Aber man muss aufpassen, Börsen sagen keine Entwicklungen voraus und die Geschichte ist noch nicht vorbei. Gut, was ist konkret gewesen? Der SMI hat deutlich verloren, deutlicher als die anderen grossen Indizes auf der Welt, nämlich minus 2,3%. Eurostox 50 hat 1,1% verloren, der wichtige europäische Index. Der DAX hat auch mal wieder verloren, minus 0,7%, ist aber im Vergleich zu den anderen immer noch deutlich im Plus seit Jahresanfang, nämlich 17,3%. S&P 500 praktisch gleich geblieben, der amerikanische Index minus 0,2%, der Nasdaq, der Tech-Index, hat sogar 0,2% gewonnen. Aufgefallen ist sicher so, der Ölpreis, wo auch eigentlich für das, was man da Sorgen hat, nicht sich wahnsinnig stark, also er ist gestiegen, aber nicht jetzt im Sinn wie da Ölpreisschocks, aber darauf komme ich dann zurück im Wahnsinn von der Woche und damit gerade zu dir, zu deinem Wahnsinn von der Woche.
Ja, der Wahnsinn der Woche, das wäre wirklich, gab es wieder eine ganze Reihe Kandidaten, würde ich sagen. Ich glaube jetzt auch so aus journalistischer Sicht, wenn ich Journalist wäre, hätte ich gesagt, für mich ist der Wahnsinn, wie sehr wir uns daran gewöhnt haben, dass die Leute die Dinge nicht mehr beim Namen nennen. Die Amerikaner sagen ja nicht, dass sie in den Krieg eingetreten sind. Aber ich meine, wann ist denn Krieg? Also ich meine, ich verstehe es überhaupt nicht. Also, und dass man das dann immer so durchgehen lässt, das finde ich Wahnsinn. Aber mein Wahnsinn ist mehr ein ökonomischer und das ist der Zins in der Schweiz. Wir haben null Realzins, wir haben keine Inflation, wir haben keinen Zins mehr. Und das allein ist noch wirklich schon ziemlich bemerkenswert, aber dass jetzt auch gewichtige Ökonomen und Leute, die man liest, davon reden, dass Null der neue Gleichgewichtszins sei. Das finde ich als den Wahnsinn. Und das negiert sämtliche ökonomische Theorie, die wir haben. Also, wenn der Zins Null ist, dann wäre das nur ein Gleichgewichtszins, wenn auch die Grenzproduktivität des Kapitals Null ist. Also sprich, wenn ich mehr investiere, kann ich nicht mehr produzieren. Das ist natürlich Wahnsinn, das sowas anzunehmen. Wenn das nicht der Gleichgewinnszins ist übrigens, dann liegen wir wirklich sehr schwer daneben, weil das wozu führt, dass es natürlich einen unglaublichen Anreiz zum Investieren gibt. Das ist per se nicht schlecht, aber wir haben keinen Maßstab, worin wir investieren sollen, weil wir können ja in alles investieren. Ist ja wurscht, wir zahlen ja null Realzins auf unseren Kredit. Und genau das ist das, was dann passiert. Man baut Kapital auf in Bereichen, die sich gar nicht so lohnen. Das heißt, man benutzt Mittel, die man eben auch mühsam ersparen muss, um irgendwas zu machen. Und das schwächt natürlich mittelfristig den Wachstumsausblick. Das ist also kurzfristig eventuell gut, aber mittelfristig ist das natürlich schlecht. Und, oder nehmen Sie die Spaltung der Gesellschaft, zu der das führt. Ich meine, wenn Menschen mit wenig Einkommen und wenig Vermögen null Zins vergegenwärtigen, wie sorgen die denn vor für ihre Altersversorgung? Die müssen ja jeden Franken, den sie später mal veressen oder verwohnen wollen, müssen die ja sparen. Das können die gar nicht, weil die eben das Einkommen dazu gar nicht haben. Also der Vermögensaufbau breiter Bevölkerungsschichten wird dadurch gehemmt oder gestört oder gar nicht möglich gemacht. Und gleichzeitig sind die ganz viel haben, haben auch keinen Anreiz, um zu sparen. Und die verjubeln das. Das heißt, es gibt exzessiven Konsum der Reichen. Und genau das ist, was wir seit Jahren sehen. Und der Grund dafür ist die Zinspolitik unserer Zentralbanken und leider auch unserer Nationalbanken. Das finde ich einen Wahnsinn, Geldpolitik zu betreiben, ohne Rücksicht auf gesellschaftspolitische Konsequenzen.
Darf ich nochmal zurückkommen? Ein Punkt finde ich spannend. Du sagst ja, ich glaube, zu Recht, wenn die Zinsen zu tief sind, dann gibt es Fehlinvestitionen. Das ist ein grosses Risiko. Und das hat sich auch immer wieder gezeigt. Also auf Deutsch gesagt, das kann zu Blasen führen. Also selbststärkend, der Kurs geht dann rauf oder die Wert, aber einfach nur, weil der Nächste wieder drin investiert. Wo siehst du das? Ist das dessen beweist ja immer auf die Immobilien in der Schweiz hin. Ist das ein Punkt, also das sehen wir auch weltweit, ja. Wo siehst du das als ein Ort, wo da die Fehlinvestitionen stattfindet, oder was siehst du sonst? Das finde ich noch spannend.
Also wir haben sicherlich bei den Immobilienpreisen haben wir eine Entwicklung, die nicht vorteilhaft ist. Dass wir sagen könnten, wir hätten zu viel Immobilien gebaut angesichts der wachsenden Wohnbevölkerung, ist das ja nicht der Fall, aber da muss man fairerweise dazu sagen, dass das jahrzehntelange vermurkste Baupolitik gewesen ist. Regulierung von Wärme über Klimaschutz, über Abstandsgebote, Protektionismus fürs Handwerk, eine ganz seltsame Mischung aus sozialistischen und kooperatistischen Vorstellungen. Das finde ich auch, wäre auch ein guter Wahnsinn, darüber mal zu reden, dass wir das jetzt seit 20, 30 Jahren gemacht haben, wir den reguliertesten Baumarkt auf der Welt haben und dass wir immer noch ein Wohnungsproblem haben. Und dass jetzt die Leute kommen und sagen, ja, wir machen noch mehr Regulierung, dann wird das alles besser, oder? Das ist also auch ein Wahnsinn. Nein, ich glaube, die Krux ist ja, dass man das nicht sieht. Man sieht es eben nicht. Dort, wo es in der Wirtschaft passiert, wird das gar nicht offengelegt, solange die Zinsen null sind, weil man ja alles finanzieren kann. Mhm. Ich meine, mit dieser Kapitalseite hätte ich noch anschicken können, dass es noch ein kleines Zusatzproblem im Augenblick gibt, dass wir von unserer größten Bank, die einen sehr, sehr großen Anteil an unserem Kreditmarkt hat, verlangen, dass sie den zurückfährt. Wir alle reden darüber, dass die UBS ihre Bilanz schrumpfen lassen soll. Also wir machen Nullzinsen, wir restringieren dann in einigen Bereichen, aber die Restriktion auf dort, wo wir investieren, also in den produktiven Bereichen oder in den weniger produktiven Bereichen, die findet über den Kreditmechanismus statt und nicht mehr übers Wirtschaftliche. Und das ist wirklich für die mittelfristige Wirtschaftsaussicht in der Schweiz ganz problematisch.
Also zwei Sachen finde ich extrem spannend, wo du jetzt gesagt hast, die ich einfach kurz unterstreichen. Das eine ist, dass eben das Unsichtbare, dass man irgendwelche Politik macht, das sehen wir in sehr vielen Feldern, wo man einfach nur irgendeinen ausgewählten Bereich anschaut und denkt, oh, das ist wahnsinnig wichtig und gar nicht sieht, was die weiteren Folgen sind. Und die werden dann nicht in Zusammenhang gebracht. Dann ist man überrascht, dass man kein Wachstum mehr hat. Dann ist man überrascht, dass es Fehlinvestitionen gibt. Dabei hat es eine mit dem anderen zu tun. Das gilt für den zweiten Punkt, den ich auch sehr wichtig finde. Natürlich, wenn du völlig zu Recht sagst, könnte jede Woche oder ein genereller Wahnsinn sein. Das ist die ganze Politik zum Bauen, wo wir in der Schweiz haben, wo eigentlich so gut wie alles nach Möglichkeit verhindert wird. Und dann ist man überrascht, dass man eine Wohnungsnot hat. Das ist auch so ein Beispiel dafür. Absolut krass. Gut, mein Wahnsinn von der Woche, das sind aber schon so viele Wahnsinns gewesen, dass ich das kurz machen kann. Wir haben wirklich da eine sehr gute Auswahl. Leider, muss man sagen, praktisch jede Woche. Das ist sicher eben, was ich schon angetönt habe, der Ölpreis. Da hätte man ja so können sagen, wenn es so ist wie in den 70er, warum passiert da nicht mehr? Und ich glaube, ja, ein Punkt ist, Iran ist nicht sehr bedeutend in dem Ganzen drin, hat auch einen relativ kleinen Anteil an Öl am Ganzen, ich glaube 4%. Andere Anbieter im Vergleich zu den 70er Jahren sind da viel grösser, vor allem die USA mit ihrer eigenen Produktion im Fracking. Wir haben da viel Energie, der Energiemix ist viel besser geworden, wir brauchen weniger Öl für die gleiche Output-Energie. Aber gleichzeitig glaube ich, man muss auch noch ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht den Tag schon vor dem Abend lobt. Also, es könnte natürlich zu einer weiteren Eskalation kommen, wenn zum Beispiel den Iraner das würde gelingen, die Strasse von Hormuz, also die Meerenge dort, zu verminen oder dicht zu machen, oder wenn es einen Angriff auf arabische Länder gibt. Aber ja, man muss auch gleichzeitig sagen, der Ölpreis zeigt nicht nur Knappheit jetzt, sondern auch die Erwartungen. Also, insofern haben wir dort von der Mehrzeiten her eine relative, im Moment gesetzt, nicht so schlimm aus, wie wir auch bei den Aktien mehr gesehen haben. Aber man muss aufpassen, das ist natürlich die wirtschaftliche Sicht, da gibt es noch die geopolitische Sicht und ich glaube, ist die ganze Sache sehr gefährlich. Vielleicht noch ein Punkt, weil wir viel über Notenbanken geredet haben, dass es nicht zu einer massiven Inflation vermutlich wird kommen, wie das in den 70er Jahren war, ist gerade eben, weil die Notenbanken gut funktioniert haben, weil es ihnen gelungen ist, die Inflationserwartungen zu stabilisieren, was damals nicht gemacht haben, und weil sie wirklich sich am Inflationsziel ausgerichtet haben. Darum ist natürlich, kann man gerade den Bogen machen zu dem, was du am Anfang gesagt hast, das so wichtig, dass sie das wirklich im Auge behalten und nicht wie an anderen Orten, dass nicht mehr so ganz sicher ist und auch die Unabhängigkeit von den Notenbanken, wie zum Beispiel in den USA, gefördert ist.
So, was im Augenblick wirklich auch hilft, ist, dass die Konsumentenstimmung so schlecht ist. Wenn man das anschaut, ist ja unsere in der Schweiz ja wirklich außergewöhnlich schlecht. Das ist also wirklich wie in einer tiefen Rezession ist die Stimmung bei den Menschen. Und die sind natürlich nicht bereit, sich dann jeden Preis gefallen zu lassen, der in der Supermarkt verlangt wird. Da greift man dann schon mal eher zu einem günstigeren Produkt. Und das führt dann auf eine gewisse Dämpfung hinzu. Und für die schlechte Stimmung aber wiederum können die Notenbanken nichts. Ja. Das ist sicherlich die geopolitische Lage, der Ukraine-Krieg oder die Geschichten in Amerika, die jetzt im Augenblick aus Amerika kommen. In Amerika ist die Stimmung auch ganz schlecht und man hat es gemerkt, in dem Moment, wo die Stimmung dann nochmal deutlich schlechter geworden ist, kommen dann auch die Inflationsrate tatsächlich zurück. Das bringt uns zur nächsten Woche. Wir haben nicht so super viel Spannendes zu berichten, glaube ich, als Ökonomen jetzt in dieser Woche. Heute gibt es ganz viele Stimmungsdaten, aber diesmal nicht von den Konsumenten, sondern aus den Unternehmen. Und zwar aus praktisch allen Industrienationen. Letzten Monat war ja insgesamt gesehen die Stimmung ist auch doch ein Tickchen besser. Jetzt sind wir gespannt, ob im Juni so die Entspannung nach dem Schock vom Liberation Day sich fortgesetzt hat. Wir bekommen heute auch die Verkaufszahlen von bestehenden Immobilien. Letzte Woche war die Bauproduktion im Mittelpunkt. Das waren richtig schlechte Zahlen. Jetzt müssen wir heute schauen, ob der Wohnungs- oder der Immobilienmarkt dann tatsächlich auch in Eintracht gezogen ist mittlerweile. Und dann geht es eigentlich erst Donnerstag richtig weiter mit dem Auftragseingang für dauerhafte Güter in den USA. Der war im April ganz, ganz schwach als Reaktion auf das, was Herr Trump da veranstaltet hat. Eigentlich müssen wir jetzt einen kleinen Rebound erwarten, dass jetzt die Zahlen wieder ein Stückchen besser werden. Und am Freitag dann, da warten sicherlich sehr viele drauf auf die amerikanischen Zahlen zum Haushaltsausgaben und Einnahmen. Dort war im April die Ausgaben doch deutlich zurückgekommen, sind nur noch 0,2% über den Monat gewachsen. Das ist dann real. Wenn man sich das real anschaut, ist das eine negative Zahl. Gucken wir mal. Also das könnte durchaus weiter schwach bleiben und dann das Ganze in eine doch deutliche Wachstumsverlangsamung in den USA führen, nicht nur ausgelöst durch Import-Export-Verzerrung, sondern durch das, was die Konsumenten machen. Die Einnahmen liefen noch relativ gut im letzten Monat. Das wird wahrscheinlich weniger werden. Und natürlich werden dann auch dort alle wieder auf die Kernrate der Inflation in dem breiteren gemessenen Warenkorb dort schauen. Die würde ich erwarten, kommt jetzt eben ein bisschen weiter zurück, weil die Konsumenten sich nicht mehr alles leisten wollen, leisten können und auch sich nicht mehr alles gefallen lassen.
Ganz kurz noch ein Blick auf die Unternehmen letzte Woche. Da gibt es eigentlich vor allem etwas, was rausragt. Das ist der Börsengang von Amrize. Oder Amrize, wahrscheinlich ist korrekter Ausdruck. Das ist die Abspaltung vom Zementunternehmen Holcim in den USA. Dort ist heute der Börsengang in den USA und in der Schweiz. Amrize kommt von America and Rise. Also das heisst, steigen, hochbauen. So, genau.
Das drückt den Kollegen die Daumen, dass das so guten Preis ergibt. Aber ist natürlich M-Rise, das macht ja gar keinen Sinn. Wenn wir Beton oder denken oder Zement, dann denken wir doch irgendwie an irgendwelche in Amerika, an Mafia und irgendwelche Gewichte an den Füßen und so. Da geht es ja nicht um Rice, da geht es um Zink. Oder der Börsenkurs liegt zu M-Sink wird.
Okay. Das ist gewaltig. Der Zement am Fuß, genau. Was für ein Bild für den Kurs. Okay, das ist es aber dann gewesen für die Woche.
Lassen Sie sich kein X für ein UFO machen und bleiben Sie vor allem.